Deutschlandfunk. Der Tag.
We are now much better equipped to further tackle and disrupt organized crime.
Das ist Catherine de Boll, die Chefin von Europol. Für sie ist die Europäische Union ab jetzt viel besser gerüstet für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität, gegen extreme Gewalt, gegen Korruption, Drogen, Betrug oder Menschenhandel. Und zwar durch eine Analyse besonders gefährlicher Netzwerke, den Europol heute präsentiert hat. Unsere Europakorrespondentin ist da allerdings ein gutes Stück skeptischer. Warum? Das hören wir gleich. Und dann erfahren wir aus der Ukraine, wie Russlands Angreifer Angst und Schrecken auch dort verbreiten, wo der Krieg zuletzt zumindest ein Stück weit wegschien. Etwa in der Region Sumy im Nordosten des Landes. Das ist der Tag für diesen 5. April 2024. Ich bin Jasper Barenberg.
Today we can say that the Europol's assessment makes the invisible visible.
Das Unsichtbare sichtbar machen, so hat es heute Catherine de Boll ausgedrückt, die belgische Juristin und Chefin von Europol. Denn zum ersten Mal überhaupt hat die Polizeibehörde der Europäischen Union genauer in den Blick genommen, wie besonders gefährliche Netzwerke der organisierten Kriminalität in Europa aufgestellt sind, wie sie arbeiten, womit sie ihr Geld machen, auf der Grundlage von Daten aus allen Mitgliedstaaten. Die Pressekonferenz dazu hat in Brüssel unsere Korrespondentin Caroline Born für uns verfolgt. Grüß dich, Caroline.
Hi Jasper.
Also das Unsichtbare sichtbar machen, sagt die Europol-Chefin. Was meint sie genau damit?
Also sie meint die Strukturen, die sie sichtbar machen will. Also dass man die kriminellen Netzwerke aufdeckt und zwar diejenigen, die für die EU am allergefährlichsten sind. Also zum Beispiel, die kennt wahrscheinlich jeder, die kalabrische Ndrangheta. Dass man sich diese Strukturen genauer anguckt, das hat heute bei uns im Programm auch der Professor für Strafrecht an der Uni Osnabrück, Arndt Sinn, ganz griffig beschrieben mit, man will weg von der Verfolgung der kleinen Fische. Also, dass man jetzt nicht jeden kleinen Drogenkurier verfolgt, sondern dass man wirklich rangeht an die Netzwerke, an die Hierarchien und guckt, wo sind die Knotenpunkte des Netzwerks. Und das wären dann, wie er sagt, zum Beispiel Menschen, die für die Geldwäsche verantwortlich sind oder die Logistik betreiben. Also dass man sich auf solche Personen konzentriert.
Geht es also auch darum, sagen wir mal, die Dimension der Bedrohung in Europa klar zu kriegen oder sich vorstellen zu können, wenn es um eben besonders schwer kriminelle Netzwerke in der Europäischen Union geht und ihre Aktivitäten?
Genau, darüber möchte man sich jetzt einen Überblick verschaffen. Du hast es gesagt, das hat man zum ersten Mal gemacht. Und man ist eben grundsätzlich der Meinung, dass das eine große Bedrohung für die innere Sicherheit der EU ist. Ich glaube, das wird auch deutlich, wenn man in die verschiedenen Mitgliedstaaten guckt. Also wenn man hier in Belgien anfängt, dann haben wir seit Anfang des Jahres immer öfter nachts Schießereien auf den Straßen. Da sind auch schon Menschen bei getötet worden. Und dahinter sollen rivalisierende Drogenbanden stecken. Und diese Gewalt ist anscheinend aus dem belgischen Antwerpen hier übergeschwappt, wo das schon länger ja eigentlich zur Tagesordnung gehört, dass geschossen wird auf der Straße, dass es Explosionen gibt, weil sich die Drogenbanden untereinander bekriegen. Es gibt sowas auch in Schweden, wo es im letzten Jahr hunderte solcher Schießereien gegeben hat. Und wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken, da gab es neulich auch eine große Drogenrazzia, wo über 1000 Verdächtige festgenommen wurden. Also das ist präsent in der ganzen EU und deswegen hat man jetzt erstmals die Netzwerke 821 identifiziert, von denen man sagt, da gehen die größten Gefahren von aus. Die haben zusammen über 25.000 Mitglieder und da hat die Europol-Chefin auch gesagt, naja, 800, das klingt jetzt erstmal viel, aber all die hätten die Strafverfolgungsbehörden auf ihrem Radar.
Mhm. Als erstes kommt einem natürlich in den Sinn, dass es da vielfach um Handel mit Drogen geht. Ist das Hauptgeschäft nach dieser Analyse dieser Banden und Netzwerke?
Ja, also es heißt, die Hälfte ungefähr ist in Drogengeschäfte verwickelt und davon eben größtenteils Kokain. Das liegt an der immensen Gewinnmarge, die man da hat. Also es gibt Schätzungen, dass ein Kilo Kokain in Lateinamerika so 1.000 bis 2.000 Euro kostet. Und wenn man es hier in Europa verkauft, dann bekommt man dafür bis zu 100.000 Euro. Also man macht enorm viel Gewinn. Die Banden greifen aber auch auf andere Verbrechen zurück. Also es geht da um Betrug, es geht um Einbrüche, es geht um Menschenhandel. Aber es werden auch die legalen Geschäftsstrukturen unterwandert. Die große Mehrheit der Netzwerke würde das machen, heißt es in dem Bericht. Also dass sie sich zum Beispiel den Firmen einnisten oder eigene aufbauen. Und es dient dann eben dazu, dass man die eigenen Verbrechen verschleiert, aber auch, dass man seine Einkünfte, also kriminellen Einkünfte, waschen kann, zum Beispiel mit Immobilien.
Und du hast gesagt, also etwa 50% dieser Netzwerke konzentrieren sich auf den Handel mit Drogen. Das hast du dir vor einiger Zeit für uns hier im Deutschlandfunk etwas genauer angeschaut, für eine Recherche für unser Format Hintergrund. Und warst da unter anderem im belgischen Hafen von Antwerpen unterwegs, gilt als ein Drehkreuz für den Handel gerade mit Kokain in Europa. Was hast du da rausgefunden? Was hast du bei deinen Recherchen gelernt?
Ja, ich habe das zusammen gemacht mit dem Markus Wolf und ich glaube, was wir vor allem gemerkt haben, ist, dass das Ganze ein Riesenproblem ist. Also wir waren hauptsächlich in Antwerpen, auch in Rotterdam, in den Niederlanden, kommt ganz viel Kokain an, beziehungsweise es wird ganz viel gefunden. Das geht da immer wieder um Rekordmengen. Aber auch in Hamburg steigen die Funde jährlich immer weiter an. Und so wie uns das beschrieben wurde, unter anderem vom Zoll, ist, dass das Ganze so eine Art Katz-und-Maus-Spiel ist. Also der Zoll ändert irgendwas. Also er sucht natürlich in den Häfen nach Kokain, in diesen zahlreichen Containern, die da ankommen. Aber die kriminellen Banden, die kriegen das sofort mit und die reagieren dann auch sofort darauf. Also man geht da davon aus, dass die oft auch Bescheid wissen, was da passiert bei den Ermittlern und dass die auch überall ihre Leute haben. Also ein wichtiges Einfallstor sind die Hafenmitarbeiter, die die Container verladen, die dann zum Beispiel, wenn sie bestochen wurden oder erpresst wurden oder das eben für Geld machen, dann einen Container einfach in eine andere Ecke verladen können, wo keine Kontrollen stattfinden. Und da versuchen eben die Netzwerke, die Schwachstellen zu finden, unter anderem unter den Hafenmitarbeitern, was anscheinend, so wurde uns das erklärt, auch gar nicht so schwer ist, denn da ist ja wahnsinnig viel Geld im Spiel, natürlich auch viel Gewalt, also da gibt es bestimmt auch viel Erpressung. Und weil so viel Geld im Spiel ist, hört man auch immer wieder, dass die Korruption sich da eingenistet hat. Also dass es nicht nur bei den Hafenmitarbeitern so ist, sondern dass es auch bis in die Justizbehörden reicht, bis zur Polizei und dass das da manchmal relativ aussichtslos erscheint, wenn diese Netzwerke ihre Fühler schon so weit ausgestreckt haben oder sich da schon so weit eingenistet haben, dass man sich fragt, was kann man da überhaupt noch dagegen machen? Und was noch hinzukommt, dass sich das Geschäft auch, wenn man mal schafft, etwas dagegen zu machen, also wenn etwas gelingt, dass es sich dann auch oft verlagert auf andere Häfen. Mhm. Also dass man da ja gar nicht hinterherkommt.
Ja, und damit haben wir ja jetzt ein bisschen auch schon erfahren darüber, wie solche Netzwerke arbeiten. Das ist ja auch ausdrückliches Ziel dieser Analyse jetzt von Europol, mehr darüber zu lernen, wie die Arbeitsweise von Netzwerken ist, wie die organisierte Kriminalität arbeitet. Was kann man noch in dem Bericht dazu erfahren?
Also in dem Bericht steht, das mag jetzt niemanden überraschen, dass die gewalttätig sind, diese Netzwerke, dass sie sich meistens auf eine kriminelle Aktivität konzentrieren und dass sie meistens in mehreren Ländern aktiv sind. Also grenzüberschreitend, aber auch nicht zu weit die Vernetzung geht. Glokal, sagt man da ja manchmal dafür. Und dass auch kein Mitgliedstaat der EU dagegen immun ist. Diese Netzwerke üben eine ganz starke Kontrolle aus, sowohl nach außen, aber auch nach innen. Und was auch erwähnt wurde, ist ja immer erstaunlich, dass die Köpfe der Organisationen ziehen sogar noch die Fäden, wenn sie tatsächlich hinter Gittern sind. Also dass sie auch aus dem Gefängnis heraus dann noch aktiv in ihrem Netzwerk sind.
Jetzt hast du die 'Ndrangheta schon erwähnt. Gibt es auch Informationen über die Situation in Deutschland?
In Deutschland, das wird erwähnt beim Drogenhandel, also die Drogen werden häufig von Deutschland aus verteilt oder kommen, wie gesagt, auch hier in Hamburg an. Deutschland wird beim Menschenhandel genannt und auch bei Fällen von Betrug. Also man kennt ja diese Abzocke am Telefon, der alte Enkeltrick, aber dass man auch sonst versucht, mit Gewinnspielen Leute abzuzocken, dass man sagt, sie haben was gewonnen, aber dafür müssen sie erstmal was bezahlen, damit sie das bekommen können. Auch da wird Deutschland genannt.
Die Analyse ist jetzt erstmal ja nur ein Schritt. Der zweite wäre, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Bericht soll ja helfen, das organisierte Verbrechen künftig besser bekämpfen zu können. Wie soll das gelingen?
Welcher Satz immer wieder fällt, ist "It takes a network to fight a network". Also man muss sich selber zusammenschließen, um solche Netzwerke auch bekämpfen zu können. Das macht man also quasi den kriminellen Netzwerken nach. Und man möchte mit dieser Analyse, die man jetzt erstmals erstellt hat, hauptsächlich die Behörden besser informieren, damit sie dann auf Grundlage darauf zum Beispiel Bedrohungsanalysen erstellen können und dadurch auch die organisierte Kriminalität besser bekämpfen können durch diese besseren Informationen.
Wir wissen, wer sie sind, wie sie organisiert sind, wie sie ihr Geld verdienen, mit wem sie zusammenarbeiten. Das hat ja die Europol-Chefin auch gesagt heute Vormittag. Nun ist es ja so, Europol hat keine eigenen Beamten. Die Behörde organisiert die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen unter den nationalen Polizeibehörden. Wenn du sagst, es muss eigene Netzwerke geben, um solche kriminellen Netzwerke besser zu bekämpfen. Gibt es die denn in Europa oder reicht diese Analyse aus, um jetzt einen Schritt weiterzukommen?
Also mit dieser Analyse müssen hauptsächlich die nationalen Behörden erstmal arbeiten. Die europäische Behörde Europol, die kann ja hauptsächlich koordinieren, analysieren. Insgesamt, ja, glaube ich, dass bei dem Thema eine große Ratlosigkeit herrscht, weil das oft so wirkt, als hätten die Kriminellen da die Nase vorn. Also man stockt dann immer das Personal auf, zum Beispiel hier in Belgien, beim Zoll, bei der Polizei. Aber man kriegt dieses Problem, in dem Fall jetzt des Kokainhandels, nicht so richtig in den Griff, so wirkt es. Und man macht da jetzt ganz viel andere Sachen noch nebenher. Also man schließt sich zu einer Hafenallianz zusammen. Man arbeitet mit Ecuador, Kolumbien, wo viel Kokain herkommt, enger zusammen. Man schaut auch auf andere Bereiche, den Kampf gegen Geldwäsche. Also wir haben dieses Jahr hat man sich in der EU auf eine Bargeldobergrenze geeinigt von 10.000 Euro. Man guckt, was man zum Beispiel gegen den Kokainkonsum tun kann, denn es braucht ja auch die Nachfrage dafür. Also das sind alles so, ja, viele Beispiele, wo man was macht. Aber es wirkt auch, wenn du jetzt fragst, reicht es, würde ich sagen, nein, man hat das Problem nur nicht im Griff.
Die Region Sumy liegt im Nordosten der Ukraine, hat eine 400 Kilometer lange Grenze mit Russland und wurde in den letzten Wochen besonders heftig mit russischen Drohnen und auch Raketenartillerie angegriffen. Und in Sumy erreichen wir jetzt Andrea Beer, unsere Korrespondentin für die Ukraine. Hallo Andrea, grüß dich.
Hallo.
Sumy, das ist ja wirklich ein großes Gebiet. Ich habe mir das nochmal auf Google Maps angeguckt. Wo genau bist du jetzt?
Also ich bin etwa 100 Kilometer westlich der Gebietshauptstadt Sumy, die gleich heißt wie die Region.
Schon daran merken wir, wie groß diese Gegend ist. Eine Frontlinie gibt es ja in Sumy nicht. Dort stehen sich also nicht Soldaten der Ukraine und russische Angreifer unmittelbar gegenüber. Warum bist du trotzdem in diese Region gefahren?
Es ist eben deswegen genau eine interessante Region. Sie hat, hast du schon gesagt, 400 Kilometer eine gemeinsame Grenze. Diese Grenze war früher offen, also bis zum 24. Februar 2022, bis zum russischen Großangriff. Hat es mehr als 20 Übergänge gegeben. Es hat Züge gegeben, die LKW sind hin und her gefahren. Also es war einfach eine Region, die Richtung Russland orientiert war, auch wirtschaftlich in vielen Teilen. Und wir haben zum Beispiel einen Bahnhof gesehen, der Richtung Grenze geht. Und da stehen eine ganze Reihe von Zügen, die seit dem Großangriff einfach nicht mehr bewegt werden, weil diese Richtung ist jetzt dicht. Es gibt kein Hin und Her mehr. Die Ukraine hat alles zugemacht. Es gibt nur noch einen offiziellen oder halboffiziellen Grenzübergang für Menschen mit ukrainischen Dokumenten, die aus Russland in die Ukraine rüberkommen dürfen. Ansonsten ist dort zu. Und gleichzeitig waren wir da in der Grenzregion unterwegs, also in den Orten entlang der Grenze zu Russland schon mehrfach. Und das Interessante oder das Traurige natürlich ist, dass die Menschen dort, obwohl es keine aktive Kampfhandlungen dort sind, werden sie beschossen mit Drohnen und Raketen, so wie alle Menschen leider in der Ukraine landesweit. Aber sie sind eben da in diesen Ortschaften auch in Reichweite von Artillerie. Und jetzt ist es eben seit Mitte März so schlimm geworden, dass entlang dieser Grenze zu Russland die Menschen dort wirklich auch nicht mehr bleiben können.
Das heißt, es ist auch dort, jedenfalls in unmittelbarer Nähe zu der Grenze, das Gefühl der permanenten Schutzlosigkeit.
Ja, das würde ich schon sagen. Also die Menschen leben eben in ihren Orten, sagen wir mal in einem Dorf. Wir waren jetzt mehrfach schon in der Region Sumy. Das letzte Mal war ich in Druzhba in einem Dorf. Da gab es noch einigermaßen was. Schon ein paar Kilometer weiter nördlich wurde immer sehr, sehr viel beschossen. Dann sieht man immer wieder auch, da ist ein Gebäude kaputt, dann ist da die Kommunalverwaltung kaputt. Dann muss man sich vorstellen, gibt es dann natürlich auch nicht mehr den regen Lebensmitteltransportverkehr. Das heißt, da gibt es Wurstwaren, die einfach mobil rumfahren oder andere, die einfach noch irgendwie Lebensmittel dorthin bringen. Und jetzt ist es einfach so stark geworden, dieser Beschuss, obwohl das keine Frontlinie ist für die Menschen, dass sie dort eben in Teilen evakuiert worden sind. Aber es sind seit Mitte März oder in den letzten Monaten, glaube ich, haben die Behörden sogar gesagt, sind tausende Menschen von sich aus weggegangen. Und ein Problem ist eben auch, dass zum Beispiel das Thema Sabotage ein großes Problem ist. So wird das hier genannt. Was bedeutet das? Über die Grenze aus Russland in die Ukraine kommen kleinere Gruppierungen, vermutlich Geheimdienstler, vermutlich Soldaten, und die bringen Zivilisten um. Es sind zum Beispiel vor einiger Zeit 6 Förster umgebracht worden. Deswegen haben wir uns jetzt auch mit Vertretern von Forstbetrieben getroffen dieses Mal, weil wir wissen wollten, wie ist das eigentlich, wenn man dann so viel im Wald unterwegs ist und man muss damit rechnen, dass man überfallen wird. Es verschwinden Zivilisten, die werden entführt, die werden tot aufgefunden. Also all diese Dinge passieren da, und das einfach die Problematik ein bisschen anders gelagert als in anderen Regionen der Ukraine, zum Beispiel im Donbass, wo natürlich der Krieg ständig zu hören ist und so weiter.
Und wenn du sagst, dass Tausende in den letzten Wochen fliehen mussten, dass Hunderte auch evakuiert werden, wie entscheiden die Menschen, ob sie bleiben, ob sie gehen?
Ich habe oft den Eindruck, die Menschen entscheiden das in der letzten Minute. Sie zögern es immer weiter raus. Sie hoffen immer wieder darauf, dass es besser wird, denn sie verlassen ihr Zuhause nicht leicht. Und deswegen gibt es auch jetzt einige Gemeinden, in denen die Behörden sogenannte Zwangsevakuierungen beantragt haben und auch genehmigt bekommen haben. Das bedeutet, Menschen können gegen ihren Willen von einem Ort weggebracht werden, von ihrem Zuhause. Aber wenn sie sagen, okay, wir können hier einfach nicht bleiben, der Beschuss ist so groß, zum Beispiel auch Kinder oder alte Menschen, die gar nicht weg können würden alleine. Das wird dann organisiert vom ukrainischen Katastrophendienst, von der Feuerwehr, von den Behörden. Es gibt ja sehr viele Freiwillige, die dabei helfen, in Bussen, in Krankenwagen oder wie auch immer das eben nötig ist, die Menschen wegzubringen. Und wir waren jetzt in ein paar Dörfern, wo Leute aufgenommen worden sind, denn sie müssen ja dann auch irgendwo hin. Und manchmal kommen sie privat unter, manchmal kommen sie in größeren Unterkünften unter oder es wird was umfunktioniert. Wir waren in einem funktionierten Krankenhaus. Aber das ist natürlich für die Leute ein einschneidendes, schwieriges Erlebnis, wenn sie sagen, okay, wir wurden jetzt weggebracht, aber wir wissen gar nicht, wann wir zurück können. Und oft ist es auch so, dass, sagen wir mal, der Bruder, der Vater, der Onkel, der Mann, meistens Männer, einfach zurückbleiben, weil sie beim Haus bleiben wollen, weil sie beim Garten bleiben wollen. Jetzt sollen die Kartoffeln gesetzt werden. Also ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Tagen gehört habe, dass jetzt Kartoffelsetzzeit ist. Das hat sich mir wirklich eingeprägt. Es ist eine ländliche Gegend, das wäre jetzt eigentlich die Zeit und jetzt können wir das nicht machen. Und manche gehen wirklich zurück und setzen die Kartoffeln und wollen wiederkommen. Und ein Vertreter der Militärverwaltung eines kleineren Ortes, Achtirka, hat gesagt, also in den letzten 3 Tagen kam überhaupt niemand. Ich erkläre es mir so, sie setzen die Kartoffeln und kommen dann.
Und das ist lebensgefährlich für die Menschen. Aber sie nehmen diese Gefahr in Kauf. Trotz allem.
Ja, manchmal denkt man ja auch, man kann das irgendwie einschätzen. Wann kommen denn die Angriffe? Kommen die vielleicht eher morgens, eher abends, eher in der Nacht und so weiter? In Wirklichkeit ist das willkürlich. Sie können es nicht einschätzen und es ist sehr gefährlich. Ja, es ist lebensgefährlich und es kommen auch immer wieder Menschen ums Leben. Also das muss man leider sagen.
Mhm. Wissen die Menschen denn, du hast vom Katastrophenschutz gesprochen, von der Feuerwehr, die da hilft und die Menschen unterstützt und dann Gebäude vorbereitet, wohin? Sie können wissen, manche Menschen auch gar nicht, wohin sie weg wollen oder sollen.
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Man kann oft so sagen, dass in Gegenden, die problematisch sind, die schwierig sind, denn diese Grenzregion in Sumy im Nordosten der Ukraine, die an Russland grenzt, an das Angreiferland, natürlich sind da auch schon viele weiter weggegangen. Also oft ist es doch so, meine Erfahrung, ohne dass ich jetzt eine Statistik parat hätte, dass die Leute, die mobiler sind, die jünger sind, die einfach auch mehr Geld haben. Geld ist oft ein großes Thema, wenn jemand weg soll. Wo soll ich hin? Wovon soll ich leben? Ich habe doch gar nichts. Wie komme ich an meine Rente? Wie komme ich an irgendwelche Sozialsachen? Wie beantrage ich das? Also da ist ja ein ganzer Rattenschwanz an Themen dahinter. Und die, die einfach ein bisschen mehr Geld haben, mobiler sind, jünger sind, vielleicht auch schon mal im Westen waren, im Ausland waren, die tun sich leichter, einfach was zu organisieren, wohingegen doch dann zurückbleiben oft alte Menschen, Menschen, die ihre alten Eltern pflegen, wo sie nicht wissen, wohin damit und. Also es gibt viele Themen, warum Menschen bleiben und jetzt ist halt wirklich oft, also in den letzten Monaten überhaupt oft, wenn wir im Osten oder jetzt auch da im Nordosten waren, das Thema Geld, kein Geld haben, spielt eine riesen Rolle, denn viele Menschen, Millionen Menschen haben ja wirklich seit dem Großangriff ihre Arbeit verloren.
Jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über den verstärkten Beschuss von Russland in den letzten Wochen. Das andere Thema, was ich weiß, worum du dich auch gekümmert hast, sind Verteidigungsanlagen, die dort auch in der Region jetzt mehr und mehr gebaut werden. Erzähl uns ein bisschen davon, was hast du davon gesehen oder was hast du davon erfahren?
Also Verteidigungsanlagen oder Verteidigungslinien werden jetzt eigentlich schon seit einiger Zeit in der Ukraine gebaut oder verstärkt angelegt. Es gibt natürlich auch schon welche, aber jetzt ist das einfach so, dass jetzt auch zum Beispiel Präsident Zelensky war kürzlich in der Region Sumy, um diese Anlagen sich anzuschauen. Und das ist natürlich oder wird als Hinweis gewertet von vielen Leuten, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, dass man versuchen muss, einen möglichen weiteren Einmarsch möglicherweise, das überlegen sich manche, von dieser Seite aus irgendwie aufhalten zu können. Und einfach, das hat ja auch die militärische Führung oder die politische Führung sagen das, wir müssen jetzt im Moment, sei es entlang der heißen Frontlinien oder der kalten Frontlinien, nenne ich das jetzt mal, irgendwie müssen wir die russische Armee aufhalten können. Das gelingt uns noch, aber auch das, selbst gute Verteidigungsanlagen, das hat jetzt heute nochmal ein Militärexperte gesagt, Verteidigungsanlagen allein können auch nicht alles bringen, denn auch diese müssen mit Lufthoheit verteidigt werden, eben als Verteidigungsanlage. Dazu braucht man auch Munition, dazu braucht man auch Waffen, dazu braucht man auch Kampfflugzeuge, dazu braucht man auch Flugabwehr. Also alleine diese Anlagen anzulegen, bringt es aus Militärsicht auch nicht unbedingt.
Und wenn es so ist, dass die Befürchtung, dass die Sorge ist, dass es weitere russische Offensiven geben wird, auch in der Region Sumy, die bisher keine Frontlinie so in dem eigentlichen Sinne hat, bedeutet das, die Menschen sind beruhigt von diesen Verteidigungslinien und den Arbeiten daran oder macht sie das eher noch unruhiger, weil es eben bedeuten könnte, dass der Krieg bald in noch ganz anderer Gewalt wieder dorthin kommt oder zurückkehrt?
Also es ist im Moment unterschiedlich, wird das gewertet, wie es eigentlich in der Region Sumy weitergeht und was jetzt die genauen Gründe dafür sein könnten oder die unterschiedlichen Gründe, warum gerade jetzt diese Region so viel stärker angegriffen wird. Übrigens wird es jetzt schon als Ort von Kampfhandlungen definiert und nicht mehr nur als Ort möglicher Kampfhandlungen. Das wurde also verändert in der letzten Zeit. Und das ukrainische Verteidigungsministerium sagt, wir haben eigentlich eine Front von 3200 Kilometern Länge. Sprich, sie werten auch die Grenze mit Belarus, sie werten die Grenze mit Russland und natürlich die Frontlinien dann als heiße Frontlinien sozusagen. Und die Leute, sagen wir mal, es kommt ja in der Ukraine immer sehr stark darauf an, wo man wohnt. Natürlich sind Verteidigungsanlagen Rüstungsanlagen wichtig. Gleichzeitig weiß man dann, dass es eben keine Offensive gibt. Dass es jetzt in der Region Sumy demnächst eine Offensive geben würde, davon habe ich jetzt im Moment nichts gehört. Und es wird zum Beispiel auch vermutet, dass diese Angriffe auch damit zusammenhängen sollen, dass diese russischen Verbände, die in die Nachbarregion Belgorod zum Beispiel schon zweimal angegriffen haben oder auch Kursk, dass es da mit zusammenhängen könnte, dann, dass ukrainische Truppen dort gebunden werden sollen, dass sie nicht woanders sind und dann einfach zum Beispiel auch, um die Bevölkerung zu demoralisieren, also um die Menschen zu verunsichern, um sie zu vertreiben, denn es wird ja dann, Dinge werden zerstört, die Schulen, ich habe schon erwähnt, Apotheken, Gebäude, alles Mögliche, die Infrastruktur, ist irgendwann auch kein Arzt mehr da, ist irgendwann kein Strom mehr da, kein Gas mehr da, keine Lebensmittel mehr da und so verschwinden auch die Menschen aus Gegenden und das ist natürlich für die, sagen wir mal, für die innere Verfasstheit eine Region auch nicht gerade gut und das verbreitet natürlich auch überhaupt keinen Optimismus, sondern erschöpft die erschöpften Menschen noch weiter.
Und das war der Tag an diesem 5. April 2024, heute von Tom Funke und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.